Hallo zusammen, ich grüße euch ganz herzlich. Ich bin Fabian, ich bin einer der Ältesten von der City Chapel und darf euch ganz herzlich willkommen heißen zur Predigt für diese Woche. Wir sind ja gerade im Römerbrief unterwegs die letzten Wochen und ich finde es persönlich einen super spannenden Brief. Er ist sehr dicht, er ist sehr kompakt, viele Themen sind da auf engstem Raum komprimiert und ich finde es super spannend, mit euch da unterwegs zu sein. Und ich hoffe einfach, der Brief inspiriert euch auch so, wie er mich inspiriert. Wo kommen wir die letzten Male so her? So ein Thema, was sich durch den Römerbrief von vorne bis hinten durchzieht, ist also dieses Thema vom Zusammenhang zwischen Gesetz, Gebot und Gnade, Gnade oder Freiheit. Und genau in dem Punkt wollen wir heute nochmal tiefer einsteigen. Das Thema für heute lautet: Glaube macht frei. Diese Botschaft möchte ich uns heute weitergeben, die liegt mir auf dem Herzen. Und das ist auch Gottes Wunsch für dein Leben, dass du Freiheit im Glauben findest und erlebst. In Römer 3, Vers 21 haben wir ja gelesen, denn es gibt keinen Unterschied, denn alle haben gesündigt. Das ist zunächst mal die Ausgangssituation, in der wir uns befinden. Keiner von uns ist fehlerfrei und wir brauchen alle Gnade. Ja, und wie wird uns das klar? Letztendlich durch das Gesetz, durch die Gebote. Im Vers 20 davor steht, denn durch das Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde. Also es gibt die Gebote Gottes, die sind in der Bibel aufgeschrieben, die sind auch gut und die sind auch richtig. Aber sie zeigen uns doch, dass wir fehlerhaft sind, dass wir nicht die Gebote vollkommen halten können. Doch genau in dem Punkt gibt's Hoffnung. Und diese Hoffnung, die macht frei. Sie macht frei heute für die Gegenwart. Sie macht frei für die Zukunft hier auf der Erde und auch in Ewigkeit. Und genau darum geht's auch heute im Text. Der Text, den wir uns heute anschauen, steht in Philipper 3, 1 bis 11. Philipperbrief, ein weiterer Brief von Paulus. Lass uns direkt mal einsteigen. Philipper 3, 1 bis 11. Weiter, meine Brüder und Schwestern, freut euch in dem Herrn. Dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Nehmt euch in Acht vor den Hunden, nehmt euch in Acht vor den böswilligen Arbeitern, nehmt euch in Acht vor der Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns Christi Jesu rühmen und uns nicht verlassen auf Fleisch, obwohl ich meine Zuversicht auch aufs Fleisch setzen könnte. Wenn ein anderer meint, er könne sich aufs Fleisch verlassen, so könnte ich es viel mehr, da ich am achten Tag beschnitten bin, aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi, Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, auf dass ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. Dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott kommt durch den Glauben. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tod gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Ich möchte zu Beginn noch beten. Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt dein Wort heute aufschließt aus dem Philipperbrief, Herr, dass wir erkennen, was du uns heute Morgen durch deine Botschaft sagen möchtest. Amen. Die Gemeinde in Philippi ist ja eine der Gemeinden, die Paulus auch gegründet hat. Und Paulus schrieb den Brief an die Philipper so einige Jahre später nach dem Brief an die Römer. Und zunächst mal, das ist ja das Gute, die Philipper waren ja jetzt nicht so eine Problemgemeinde, in der es drunter und drüber ging. Wir kennen da ja andere Paulusbriefe, die haben wir uns auch schon angeschaut. Ich denke zum Beispiel an Korinther. Da musste Paulus ja mal richtig auf den Putz hauen. Da ging es um Moral, da ging es um ganz praktische Dinge wie Sexualität, der Umgang mit dem eigenen Körper. Aber da ging es auch um Weisheit, dass die Korinther nicht die Weisheit von Philosophen suchen, sondern die Weisheit von Jesus. Und Gerd hat da vor 3 Wochen ja schon Bezug drauf genommen, dass die Weisheit vom Kreuz nicht die Weisheit der Welt ist. Dass Leute, die nicht glauben, das nicht nachvollziehen können, dass wir an Jesus am Kreuz glauben. Die Philipper wiederum sind jetzt grundsätzlich mal auf einem guten Weg und das ist ja mal top erstmal, ja. Und das Hauptanliegen von Paulus ist in dem Brief eher so, die Philipper zu ermutigen, dran zu bleiben. Dadurch hat so der ganze Brief ein bisschen eine andere Grundausrichtung als der von Römer. Und trotzdem ist unser Text heute ja schon echt auch knackig und Paulus findet schon ziemlich klare und auch starke Worte. Scheint ihm also wirklich wichtig zu sein, was hier auch steht. Wenn wir in den Text schauen, der Text beginnt ja mit dem ersten Vers: Freut euch im Herrn, Brüder und Schwestern. Dass ich euch immer wieder dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Das ist ja mal cool. Paulus wird also nicht müde, immer wieder zu schreiben, es zu wiederholen, dass sie sich freuen sollen, damit sie so richtig tief ins Herz rutscht. Freut euch im Herrn. Gilt auch für uns, absolut. Lasst uns im Herrn freuen. Und ab Vers 2 steigt er dann so richtig ein. Nehmt euch in Acht vor den Hunden, nehmt euch in Acht vor den böswilligen Arbeitern, nehmt euch in Acht vor der Zerschneidung. Und ich meine, das sind schon krasse Worte. Hunde, böswillige Arbeiter, Zerschneidung. Was hat's damit auf sich? Fangen wir vielleicht mal hinten an. Zerschneidung. Was ist damit gemeint? Paulus nimmt hier Bezug auf die Beschneidung. Es geht ja zurück auf 1. Mose 17 ab Vers 10. Das ist der Bund, den ihr zwischen mir und euch und deine Nachkommen nach dir halten sollt. Alles, was männlich unter euch ist, soll beschnitten werden. Also das mit der Beschneidung ist jetzt zunächst mal völlig valider Punkt in Bezug auf den Abrahamsbund. Aber der Punkt ist ja, die Gemeinde in Philippi und auch wir als christliche Gemeinde, als Christen, leben ja nicht in diesem Abrahamsbund. Ich hatte es ja damals bei der Nehemia-Predigt schon mal kurz mit drin. Es gibt ja in der Bibel die verschiedenen Bünde. Da gibt es den Abrahamsbund aus 1. Mose 17, dann gibt es den Mosebund aus 2. Mose 19. Der ist an Bedingungen geknüpft, an die Gebote. Und weder Israel noch wir können die einhalten. Das ist schlichtweg unmöglich. Und genau deshalb kam ja Jesus als Messias auf die Welt, um diesen neuen Bund einzusetzen, wie es auch schon im Alten Testament vorhergesagt war. Und Jesus hat dann genau diesen neuen Bund eingesetzt. In Matthäus 26, 28 sagt er zum Beispiel: Denn dieses ist mein Blut, das des neuen Bundes, welches für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Und daran nimmt Jesus direkt so Bezug auch drauf aus dieser Stelle, aus Jeremia 31, ab Vers 31. Dies ist der Bund, ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und genau das ist jetzt der Punkt, an dem wir uns befinden. Ja, wir sind eigentlich schon, die Philipper sind schon an diesem Punkt des neuen Bundes. Ja, und da gab es zu dieser Zeit praktisch Lehrer, die sagen, dieser neue Bund ist nur gültig mit einer Beschneidung. Also so mit diesem äußeren Zeichen. Ja, ihr könnt da zum Beispiel in Apostelgeschichte 15 nachlesen, dass da Gläubige eben das so vertreten haben, diese Meinung. Aber genau das ist ja nicht Gottes Absicht. Ich meine, Gott geht es ja nicht um Religiosität und das Zeichen von diesem neuen Bund ist auch nicht das Einhalten von Äußerlichkeiten, sondern das geht um das Gesetz in unser Herz geschrieben. Das Herz muss glauben und nicht die Beschneidung als äußerliches Zeichen ist das, was gilt am Ende. Und da muss dann Paulus halt sehr deutlich werden. Er spricht da von Zerstümmelung, Verstümmelung, Zerschneidung. Hier wird praktisch Gottes neuer Bund verstümmelt. Und diese Lehre bezeichnet er dann als Hunde, als böswillige Arbeiter. Ich gebe zu, das passt nicht so ganz in die eher liebevolle, seelsorgerliche Ausrichtung des ganzen Philipperbriefs. Hier wird Paulus ganz deutlich und warnt hier vor einer Lehre, die das Gesetz des alten Bundes mit Gnade vermischt. Das ist also wirklich so ein Knackpunkt, wo er sagt, an dem müsst ihr wirklich aufpassen. Und dann geht's weiter im Text. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen. Finde ich ein bisschen so eine schwierige Formulierung. Ich habe da mal nachgeschaut. Die Hoffnung für alle sagt hier zum Beispiel, denn die wahre Beschneidung findet nicht am Körper statt, sondern besteht darin, dass Gott uns seinen Geist geschenkt hat und wir ihm dienen. Das ist doch der Punkt. Wir dienen Gott und der Heilige Geist in uns weist uns die Richtung. Interessant ist ja, wie es Paulus dann noch schreibt, er ist ja einer, der sich durchaus auf sein Fleisch verlassen könnte. Er könnte es, auch wenn er es nicht will. Ab Vers 3 lesen wir, und wir verlassen uns nicht auf Fleisch, obwohl ich meine Zuversicht aus Fleisch setzen könnte. Wenn ein anderer meint, er könne sich aufs Fleisch verlassen, so könnte ich es viel mehr, da ich am 8. Tag beschnitten bin aus dem Volk Israel. Also, er war Jude und denen gelten ja praktisch die ganzen alten Bünde, die wir im Alten Testament lesen und die Verheißung. Er ist aus dem Stamm Benjamin, also er kennt ganz genau seine Herkunft. Ein Hebräer von Hebräern, schreibt er. Also er ist sozusagen der Urschwabe. Sozusagen ein Urschwabe, kein Reingeschmeckter, wie wir hier sagen würden. Nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, also er meint es wirklich sehr ernst, mit dem Gesetz sehr ernst. nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Ich gebe es zu, das ist fast schon so eine Grenze zur Überheblichkeit, aber er nahm das wirklich ganz genau. Er wurde im Gesetz unterrichtet und hat wirklich mit all seiner Kraft versucht, es einzuhalten. Meine erste Anwendung heute ist Freiheit von Religion. Lasst uns wirklich frei werden von Religion. Deine Religion rettet dich nicht. Vielleicht bist du auch sozusagen ein Urschwabe, ja, hast den guten Glauben schon in die Wiege gelegt bekommen, kommst vielleicht aus einer guten Familie, hast die Konfirmation absolviert. Genau das ist das, was Paulus hier beschreibt als sich auf sein Fleisch verlassen. Sich auf seine Herkunft, seine Religion verlassen. Wir müssen frei werden von Religion. Wir müssen uns mit dem ganzen Herzen Gott zuwenden, damit er uns seinen Geist schenken kann. Das ist vielleicht heute eher so ein Punkt, der vor allem diejenigen betrifft, die christlich aufgewachsen sind, sich vielleicht schon früh für Gott entschieden haben. Lass dich hier immer wieder neu herausfordern und prüfen, was ist Glaube bei dir und was ist Religion. Kommen wir zum zweiten Teil. Ab Vers 7 lesen wir dann: Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, auf das ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. Hier geht jetzt Paulus nochmal einen Schritt weiter. Also seine Religion, die war nicht nur hinderlich dran, Jesus zu erkennen, sondern sie war ihm sogar ein Schaden. Mir sind hier zwei Dinge wichtig. Also einerseits war Paulus früher, als er noch Saulus hieß, theologisch ja völlig auf dem falschen Dampfer unterwegs, muss man sagen. Ja, und Jesus musste ihn ja erst vom Pferd holen, damit er das erkannte. Das war so die persönliche Freiheit, in die er erst hineinfinden musste, von der falschen Theologie. Und die andere Freiheit, in die er finden musste, die hat sich so auf seine Stellung bezogen, auf sein Umfeld. Wenn wir zum Beispiel mal nachlesen, wo Paulus herkommt in Apostelgeschichte 22, dann lesen wir, dass er ein Jude war, geboren in Tarsus, in dieser Handelsstadt erzogen, zu den Füßen Gamaliels nach dem Gesetz der Väter ausgebildet, ein Eiferer für Gott. Also er stammte aus der Oberschicht, aus einer reichen Handelsstadt, unterrichtet von einem berühmten Rabbiner. Also schon aus bestem Haus, muss man eigentlich sagen. Und ich meine, da könnt ihr euch ja sicher sein, dass die Veränderungen, die er da durchgemacht hat, dass die auf allen Ebenen auch zu Zerbrüchen geführt haben muss. Mit seinem alten Umfeld, also religiös natürlich. Was auch sein soziales Umfeld anging. Das betraf bestimmt sicher auch seinen Lebenswandel und ging ihm bestimmt auch an den Lebensstandard. Da bin ich mir sicher. Ich meine, Paulus wird Missionar. Ja? Er gründet Gemeinden und setzt sich da jetzt mit Leuten auseinander auf der ganzen Welt. Auch mit denen, bei denen er früher wahrscheinlich die Straßenseite gewechselt hätte. Und der Umgang, der wurde mir sicher nicht in die Wiege gelegt. Meine zweite Anwendung heute deswegen, Freiheit von falschem Gewinn. Eben ist es ja schon so ein bisschen angeklungen, der Zusammenhang zwischen Gewinn oder falschem Gewinn und Freiheit auf der anderen Seite ist ja so ein bisschen vielschichtig. Ja. Da gibt es so ein bisschen zwei große Themen. Da gibt es erstens die Dinge, die schlecht sind und dann gibt es die Dinge, die nicht schlecht sein müssen, aber schlecht sein können. Also erstens die Dinge, die schlecht sind. Ja, da geht's ganz praktisch um eine falsche Theologie, von der wir Freiheit brauchen, wenn wir an die falschen Dinge glauben. Da geht's auch um Dinge, die die Bibel als schändlichen Gewinn bezeichnet, die uns von der Berufung in unseren Dienst abhalten können. Und dann gibt's zweitens die Dinge, die nicht schlecht sein müssen, aber die schlecht sein können. Da geht's zum Beispiel darum, eine Prägung zu hinterfragen und zu prüfen, ob die Prägung mit der Bibel übereinstimmt. Da geht es um persönliche Freiheit vom gewohnten sozialen Umfeld, wenn mir das Umfeld im Weg steht, meiner Berufung nachzugehen. Da geht es vielleicht um Freiheit vom gewohnten Lebensstandard. Und da geht es vielleicht auch um Freiheit von persönlichen Befindlichkeiten, wenn Gott mich in ein unbekanntes Umfeld schickt. Vielleicht mal ein konkretes Beispiel aus meinem Leben. 2014 war es so, dass Theresa und ich für eine längere Zeit als Missionare nach Israel gehen wollten. Wir waren schon öfter vorher dort gewesen und hatten uns bei verschiedenen Missionswerken beworben. Und es war wirklich ein langwieriger Prozess mit Referenzschreiben, Bewerbungsunterlagen, Gesprächen, Anrufen. Und im Schluss hatten wir eine Stelle, die hatten wir zugesagt. Das wäre in einem Altenheim gewesen und wir hätten auch eine Visumszusage bekommen und war alles in trockenen Tüchern. Und da war es vor allem bei mir so, dass Gott wirklich monatelang bei mir viel verändern musste, damit ich bereit war, mich auf diesen Schritt einzulassen. Und ich musste vieles innerlich loslassen, um wirklich frei zu sein. Da ging es zum Beispiel um Sicherheit und Planung, die mir immer wichtig waren. Da ging es um die gewohnte Umgebung, die ich loslassen musste, Familie, die Gemeinde, Stuttgart. Da ging es auch um materielle Sicherheiten, Lebensstandard und so weiter und so fort. Und dann war dieser Ruf da und es sollte endlich losgehen. Und wir hatten auch die Zusage und ich könnte viele kleine Geschichten erzählen auf dem Weg sozusagen, wie wir schon die Kündigung der Wohnung ausgedruckt hatten, wie wir schon auf dem Weg waren, die einzuwerfen beim Vermieter und doch nochmal gezögert haben, es nicht zu tun. Und letztendlich war es dann so, als wir die Zusage gemacht haben und wieder zu Hause waren, habe ich, was sehr untypisch ist für mich, fast eine Woche lang nicht mehr geschlafen. Und wir kamen an den Punkt, dass wir gesagt haben, das ist jetzt nicht richtig, das können wir jetzt nicht machen. Und waren wie so an einem Stoppschild und haben es dann letztendlich abgesagt, sind nicht hingegangen. Und das war dann schon krass. Es hat mich auch eigentlich so über ein Jahr lang richtig stark beschäftigt. Zunächst mal die Frage, warum hat es eigentlich nicht geklappt, wenn wir es doch so auf dem Herzen hatten, dahin zu gehen? Und warum hat uns Gott bis an diesen Punkt gebracht, dass wir bereit waren, das alles hinter uns zu lassen? Und vielleicht auch so einer der starken Punkte, warum erhört jetzt Gott endlich die jahrelangen Gebete von meiner Frau, dass ihr Mann endlich mal bereit wird, sich auf die Mission einzulassen, alles hinter sich zu lassen? Und dann geht kurz vorher die Tür zu. Und was hat mir jetzt diese Situation zu sagen? Was kann ich, was soll ich daraus lernen? In dieser Zeit danach wurde ich vor allem immer so an diese Begebenheit von Abraham und Isaak erinnert, als es darum ging, dass Gott von Abraham forderte, den Isaak zu opfern, seinen Sohn, den Verheißungsträger. Könnt ihr in 1. Mose 13 nachlesen. Und ich kam so ein bisschen an den Punkt zu sagen, Gott wollte mich an diesen Punkt bringen, wo ich bereit war, alles loszulassen und seinem Ruf zu folgen. Ich meine, ich war und bin mit vielem Guten ausgestattet, mit Gutem aus dem Elternhaus. Ich konnte studieren. Wir waren in einer tollen Gemeinde. Ich hatte Freunde, ein soziales Umfeld. Ich hätte einfach wieder eine Arbeitsstelle beginnen können. Ist durchaus alles Gewinn. Aber Gott wollte mein Herz prüfen und sehen, wie weit ich wirklich gehe. Ob ich bereit bin, das alles loszulassen. Mein unbekanntes Umfeld, in ein unbekanntes Umfeld zu gehen, trotz meiner Prägung, meinen Lebensstandard zu reduzieren, mein gewohntes soziales Umfeld zu verlassen. Und auch wenn es nicht so weit kam, ist so die Frage, die mich seitdem eigentlich beschäftigt, bin ich bereit, das mein Leben lang zu tun? Wenn später vielleicht der Ruf in die Mission kommt oder der Ruf zu was anderem, was anderes zu tun, bin ich bereit, das mein Leben lang zu tun? Oder hänge ich mein Herz an Dinge, die mir geschenkt sind, die mir dann aber irgendwann zum Hindernis werden? Das ist so ein bisschen das Lessons Learned, was ich persönlich aus dieser Situation mitgenommen habe. Immer bereit zu sein, loszulassen, damit mir Dinge nicht zum falschen Gewinn werden. Im dritten Teil lesen wir dann nochmal ab Vers 9. Auf dass ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe, meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott kommt durch den Glauben. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tod gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Hier beschreibt Paulus nochmal, was auch so die Gesamtbotschaft vom Römerbrief, in dem wir ja vorher unterwegs waren, darstellt. Und es ist wirklich so eines seiner Herzensanliegen. Die Gerechtigkeit kommt aus dem Glauben, nicht aus dem Gesetz. Und die Gerechtigkeit, die kommt direkt von Gott. Christus erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Das wirklich loszulassen. Bisschen eine komplizierte Formulierung ist so das mit diesem, dem Tod gleichgestaltet werden. Ja, auch hier habe ich nochmal in die Hoffnung für alle Bibel reingeschaut. Fand ich eine gute Formulierung. Die schreibt zum Beispiel ab Vers 10, um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren, aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und mein Leben ganz für Gott aufgeben, so wie es Jesus am Kreuz getan hat. Dann werde ich auch mit allen, die an Christus glauben, von den Toten auferstehen. Meine dritte Anwendung heute, Freiheit durch Rechtfertigung. Ich meine, wie stark ist es, Rechtfertigung zu haben? Wir alle wissen, dass wir fehlerhaft sind, dass wir Fehler machen und Gott verspricht uns Gerechtigkeit und Rechtfertigung. Das bedeutet wirklich Frieden zu haben mit Gott. In Römer 5 lesen wir, haben wir uns auch die letzten Wochen angeschaut mit Roland zusammen, da wir nun gerechtfertigt sind durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Kannst du das annehmen? Ich meine, Friede mit Gott ist echt was Wunderbares und es ist auch so der Hammer, dass wir dadurch so eine himmlische Perspektive haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin ein bisschen so geprägt, dass die himmlische Perspektive nicht so meinen Alltag prägt. Ja, manchmal geht es ein bisschen unter, so im täglichen Doing. Vielleicht ist es bei dir auch so, aber dann lass dich auf diese himmlische Perspektive ein. Vielleicht kommst du immer wieder an den Punkt zu sagen, ja, auch wenn ich jetzt in der Situation stehe, es ist nicht alles, es gibt noch mehr. Und ich kann da jetzt durchgehen mit Gottes Hilfe und in eine Freiheit kommen. Und ist es nicht toll? Wir dürfen das irdische Leben genießen. Das Potenzial, was da drin liegt, können wir nutzen. Und bei all den Herausforderungen, in denen wir stehen, wissen wir, dass wir einen himmlischen Vater haben, bei dem wir einmal sein werden. Zusammengefasst lässt sich also sagen, der erste Punkt war Freiheit von Religion. Wir können uns nicht auf unsere Religion verlassen. Weder auf unsere Herkunft, auf unsere Erziehung, die Zugehörigkeit zu einer Gemeinde oder ähnliche Dinge. Es sind Dinge, für die wir dankbar sein können. Aber sie gelten nichts vor Gott, wenn unser Herz nicht stimmt. Der zweite Punkt war Freiheit von falschem Gewinn. Gott prüft uns immer wieder neu, wo uns Dinge im Weg stehen, ihm ganz unser Herz zu geben. Vielleicht ist es genau deine Religion, vielleicht ist es aber auch, dass du dich an irdische Dinge bindest, wie Sicherheit und dein gewohntes Umfeld, aus dem du nicht raus kannst und keinen Schritt aufs Wasser wagen kannst vielleicht. Dann frag Gott in einer ruhigen Minute, wo willst du mich herausfordern, den sicheren Hafen zu verlassen? Und der dritte Punkt, durch Glauben sind wir gerechtfertigt. Das ist ein Glauben, der sich heute schon aufs Leben auswirkt. Der Glaube ist aktuell und er hat auch Auswirkungen auf andere. Und es ist auch ein Glaube, der bis in die Ewigkeit trägt. Galater 5, Vers 1 fasst das super zusammen. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Gott will uns ermutigen, schon im Heute und Hier seine Berufung zu folgen und Dinge für ihn zu bewegen. Lass dich von ihm in diese Freiheit führen und lass dich dabei nicht aufhalten. Ein Lied, was ich da sehr stark fand, was mir so die letzte Woche auch wieder neu begegnet ist, ich hatte es länger nicht gehört, ist ein Lied von Johannes Falk und Samuel Harfst und heißt Nasse Füße. Das möchte ich euch jetzt nochmal vorlesen und dich fragen, bist du dabei? Nasse Füße. Ich hab lieber nasse Füße vom übers Wasser gehen, anstatt aus einem trockenen Boot dem Leben hinterher zu sehen. Ich will lieber raus und nicht im sicheren Hafen bleiben. Wer wirklich frei sein will, muss aufs offene Meer raustreiben. Ich hab lieber nasse Füße vom übers Wasser gehen und nehme es in Kauf, auch manchmal unterzugehen. Ich will nicht nur fühlen, ob der Boden unter den Füßen trägt, sondern auch blind vertrauen, wenn der Verstand mir im Wege steht. Ich bin geboren, um zu leben, um den Himmel hier auf der Erde zu finden. Bin geboren, um zu leben, um zu lieben und Liebe weiterzugeben, zu geben, um zu leben. Vater im Himmel, ich danke dir jetzt für diesen Tag, den wir heute haben können. Ich danke dir für die Botschaft, die in Philipper 3 steckt, dass du dir wünschst, dass wir in diese Freiheit finden können. Herr, ich bitte dich, dass du uns frei machst von Religion, wo uns Dinge binden, wo wir an eine Religion glauben und wo Dinge noch nicht zum Glauben geworden sind. wo wir vielleicht auch an falschen Dingen festhalten, wo du uns zeigen möchtest, dass wir sie loslassen müssen, Herr. Möchte ich auch um Freiheit bitten von falschem Gewinn, wo wir uns vielleicht an irdische Dinge binden, wo wir uns an Dinge binden, die gut sein können, aber die uns trotzdem zum Schaden werden, weil sie uns vielleicht wichtiger werden, sich zwischen uns und dich stellen, uns binden und wir deswegen nicht in die Freiheit finden, deinem Ruf nachzufolgen. Möchte ich bitten, dass du da unser Herz veränderst, Herr, und dass wir prüfen können, was sind diese Dinge, von denen du uns freimachen willst, Herr, und wo du uns in die Freiheit führen willst, dass wir aufs Wasser hinaussteigen können, wie es in dem Lied heißt. Und ich möchte dich bitten, dass du uns wirklich auch zeigst, was es heißt, in dieser Freiheit durch Rechtfertigung zu leben. Herr, wir wissen, dass wir fehlerhaft sind. Und wir ringen auch darum, deine Gebote zu halten und zu leben, wie es dir gefällt. Aber ich möchte dich bitten, dass es wirklich in unser Herz hineinrutscht, dass wir das nicht tun können und dass wir es auch nicht tun müssen. Herr, deine Gnade ist da und deine Gnade ist so viel größer als all das Bemühen, was wir haben können. Kinder können nichts dafür tun, dass ihre Eltern sie lieben, Herr. Und so können und müssen wir auch nichts dafür tun, dass du uns liebst. Und mit dieser Zuversicht und mit dieser Freiheit möchte ich bitten, dass du uns zeigst, wo unser Platz in dieser Welt ist, wohin du uns rufst, dass wir anfangen, unser Umfeld zu prägen, dass wir unseren Glauben nicht geheim halten, Herr, sondern dass er sich auswirkt auf andere. Und wenn du vielleicht einen besonderen Ruf hast für manche von uns, vielleicht was ganz anderes zu tun als das, wo sie heute drinstehen, dann bitte ich dich, dass du sie in diese Freiheit rufst und dass sie bereit sind, diesen Schritt zu gehen. Und dass du jedem von uns zeigst, wo Dinge da sind, die uns von dieser Freiheit wegführen wollen. Danke, Jesus, dass du das tust und dass du versprochen hast, Herr, dass du bei uns sein möchtest. Und Heiliger Geist, dass du in uns wirkst und dass du immer wieder neu bei uns anklopfst und uns auf Dinge hinweist. Herr, wir wollen hören und wir wollen Dinge annehmen, die du uns sagen möchtest. Wir haben jetzt gleich noch die Gebetszeit. Wir haben wieder den Gebets-Countdown. Und seid ermutigt, einfach über diese Dinge nochmal nachzudenken und ja, Gott zu fragen, wo sind die Dinge, wo es gilt, die loszulassen? Und wo ist die Freiheit, die Gott, du mir zeigen willst, in die du mich hineinführen willst und wo ich noch nicht sein kann, wo ich noch nicht bin? Nutzt die Zeit des Gebets. Frag Gott. Ja, und dann wünsche ich euch eine gute Woche. Seid gesegnet und bis bald mal wieder. Tschüss.